Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge und mit einem frisch gemachten Cappuccino-Latte-Art. Boah, ich würde sagen, das ist ein etwas in Mischung zwischen Blatt und Herz.
Moment, aber also ich würde sagen, da können wir jetzt nicht viel rumkritisieren. Wir haben die Maschine nur noch nicht richtig eingestellt bekommen, aber das ist okay.
Das ist okay, absolut. Aber es ist dann irgendwas zwischen Blatt und Herz, aber so ein bisschen verrutscht so. Aber es lag, glaube ich, eher an dem Espresso. Lennart hat gerade unsere neue Maschine eingeweiht. Und ich glaube, das war jetzt der vierte Versuch, ne, mit dem richtigen Mahlgrad.
Wir sind immer noch nicht gut unterwegs, aber das ist ja immer so ein Gefiddel.
Hilfe,
genau. Aber wir werden uns jetzt auch nicht drin verlieren. Im Laufe des Tages. Nee,
wir werden einfach koffeinabhängig.
Im Laufe des Tages kriegen wir das Ding noch eingestellt, würde ich sagen.
Ja, und dann sollten wir Leute nochmal Marathon laufen. Keine Ahnung, irgendwas, muss ja was mit anfangen.
Interessanter Start in die Folge, auf jeden Fall.
Die erste Minute ist noch nicht rum und ich habe gesagt, wir sollen Marathon laufen.
Ja, genau, das ist eine gute Ansage. Nächstes Jahr läuft der Lukas einen Marathon. Was für eine Pace würdest du im Marathon laufen? Können?
Ganz können weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall mit 4:17 losrennen.
Wieso 4:17?
Weil du noch auf 3 Stunden kommst. Und das ist die Marke, wo ich sage, oh, oder 4:15.
Ab dann darfst du das in dein LinkedIn- und Instagram-Profil schreiben.
Ja. Und du darfst
Sub
auch
Sub-3-Hour-Marathon.
Sub-3, genau, an LinkedIn-Profil. Und du darfst natürlich auch ewig lang deine Enkel irgendwann damit nerven. Ja, ich damals, als ich schwit war, da habe ich schon unter 3 Stunden
die
gelaufen.
Die lachen sich halt tot. Dann gibt es in 30 Jahren gibt's ganz andere Schuhe und die laufen halt alle so, ja, komm, Opa, halt die Klappe.
Hattest du nicht die Nike Hoverboard-Schuhe?
Genau.
mit so einem Luftfilm darunter, wo du schwebst.
Genau, wo du so gar keinen Bodenkontakt mehr hast und so gar keinen Impact mehr auf den Beinen.
Ja, tut auch gar nichts weh, du kannst ewig laufen.
Ja, ich glaube, man sollte vor allem in solchen Bereichen, das ist ja das Gute am Radsport, du kannst immer noch sagen, oh, damals habe ich schon den Refrat gewonnen. Das ist nicht vergleichbar. So. Ja. Aber wenn du mit Zeiten ankommst im Laufen oder sowas,
dann
lachen die sich halt alle tot. Das ist so als,
weißt du noch, damals, als die Rundstrecken was Besonderes waren, so Eigestein, wenn du mal einen 47er Schnitt geknackt hast, und das mittlerweile einfach ganz klarer Standard ist?
Ja.
Also das finde ich wirklich irre.
Ja, da ist es ja auch so, wenn du jetzt sagst, boah, das war richtig schnell und dann heutzutage denkst du,
ja, gut, du musstest ja, du konntest ja auch nur in Eigelstein, weil diese Kurven ja so lang gezogen waren, da konntest du ja auch schnell durchfahren, um halt wieder Speed auf die Gerade mitzunehmen, wenn du mit deinen 7,5 Bar auf dem 21er Reifen fährst, weil anders konntest du ja diese Geschwindigkeit nicht halten, weil schnell eine Kurve ging nicht mehr.
Andere Rennen war das nicht möglich.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich in einem Rennen zweimal gestürzt bin, glaube ich ja, ne? In Werne und wirklich einfach auf der trockenen Straße in der Kurve in der einer Reihe weggerutscht bin?
Ja. Das passiert halt ab und an, wenn man da 49 Atü auf dem Reifen hat.
So einen abgefahrenen Schwalbe Pro One Schlauchreifen. Das war so richtig harte Wurst auf der Carbonfelge.
Ja, ich erzähle ja immer die Geschichte, dass ich da diesen 11 Bar Schlauchreifen hatte. Also wirklich, ich weiß es immer noch. Rund in Fischeln 2010.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, irgendwie komme ich nicht mehr um die Kurve.
Das geht auch einfach gar nicht. Du kannst halt auch alles nachsteuern in der Kurve, weil du hast ja keine Kontaktfläche.
In Fischeln, die Zieleingangskurve ist so eine Kurve, die ist ja schnell. Da merkst du diese, wie du so nach außen gedrückt wird. Klar. Weißt du, wie unangenehm das mit 11 Bar war auf 23 mm oder 21 mm Reifen?
Für die, die jetzt vielleicht jetzt erst in den Radsport dazugekommen sind, wo halt weniger Luftdruck schon jetzt eher Standard geworden ist, mit 10, 11 Bar hast du ja auch kaum Kontaktfläche zum Asphalt. Das heißt, du kannst überall auch nachsteuern. Du kannst in der Kurve ganz entspannt die ganze rechts, links nachsteuern und sich bewegen. Und wenn du das Rad nicht wirklich straight gehalten hast, sondern ein bisschen bewegt hast, dann rutscht du halt auch schnell weg.
Ja. Ja.
Okay, wir haben Marathon und 11 Bar jetzt schon abgearbeitet.
Ja, aber ich finde es eigentlich jetzt im Nachhinein cool, dass wir Radrennen fahren und Rundstreckenrennen, weil da kann man das echt noch 30 Jahre lang behaupten, dass man da und da mal gewonnen hat. Und es wird halt viel schwieriger in den anderen Bereichen. Aber wir sind ja ein Radsport-Podcast und Radfahren kommt vom Radfahren, ne? Wie die weisen Leute immer sagen. Das ist natürlich harter Bullshit, aber fangen wir mal an mit den Sachen, die dieses Jahr, die diese Woche passiert sind, bevor wir dann in unser Thema gehen.
Ja.
Das da heute lautet, wie viel Hit brauche ich?
Mhm.
Und wenn ja, welches Hit?
Ja, schön, sehr philosophisch heute.
Aber vorher, wichtige News aus meiner Sicht. Das Interessanteste, Jayco Alula bekommt das erste Mal in der Geschichte des Teams ein cooles Trikot.
Das ist richtig. Du hast es letzte Woche noch ankritisiert, glaube ich, oder?
Letzte Woche noch gesagt.
Genau, Jayco immer langweilig.
Immer langweilig.
Und dann das.
Und dann die Partnerschaft mit Marp, wo eigentlich klar ist, da kommt was Cooles bei raus.
Ja.
Es ist das Gleiche wie mit den Rafa-Trikots. Das ist auch immer so, es kommt irgendwas Cooles bei raus, irgendwas, was anders ist, was einem gefällt. Ich weiß gar nicht, ob mir das Trikot per se, also mir gefällt es schon.
Doch, ja.
Aber allein, wie es aufgebaut ist und so von der Idee her und wie die Logos platziert sind, sowas gefällt es mir halt schon.
Okay, ich bin jetzt gerade so ein bisschen einfach bei subjektiven visuellen Eindrücken gewesen, hängen geblieben, weil ich dachte, ich finde es geil, weil es auch was Besonderes ist. Aber was meinst du mit Logo oder vom Design? Also was meinst du jetzt?
Ach, einfach die Farben, mit denen sie spielen, die machen halt einige Logos in einem sehr grellen Rotz-Neon-Grün.
Ja, stimmt.
Ja, einfach so, ich meine, das Marple-Logo finde ich sowieso immer cool, dass sie es so dreifach platzieren und nicht nur mit einem Logo arbeiten und es ist einfach stimmig.
Das stimmt, ja.
Also da kann man nichts gegen sagen.
Ist halt, genau, es ist so ein die Farben, also das Design ist laut.
Und die Details sind auch cool, weißt du, es gibt dann so Details wie am Trikot ist so Jayco Alula, Pro Cycling Team supported by Giant, Kadex, Marp. Steht einfach so, das sind halt so, wie bei Rafa immer, so kleine Details. Ich tippe mal, wenn du das Trikot aufmachst, hast du wahrscheinlich auch irgendwie so, da wo normalerweise nur die Größe des Trikots steht, ist da vielleicht auch noch irgendwie ein deeper Spruch,
Radfahren kommt vom Radfahren,
steht da drin. Auf Deutsch aber auch.
Auf Deutsch.
Das ist richtig witzig. Machst das so auf und du denkst so, was zur Hölle steht da, wenn du so Tscheche bist oder sowas.
Danke, Hermann.
Und ja, es ist einfach ein cooles Jersey. Und ich glaube, oder was heißt, ich glaube, es wertet so ein Team einfach krass auf.
Ja, das stimmt. Absolut. Ich hatte
blick da einfach anders drauf.
letztens so einen Kommentar gelesen zu den anderen Trikots und da meinte auch einer wieder, ja cool, das halbe Peloton wieder blau. Und stimmt ja auch irgendwo. Deswegen ist gerade sowas eigentlich auch wieder, ist ganz cool. Wir haben letzte Woche so ein paar Kleinigkeiten gesucht und gesagt, ja, das mit den Ärmeln ist eigentlich ganz cool so bei Cofidis, ne, so, und dann hast du halt sowas mal.
Genau, da müssen wir jetzt nicht so lange dann rumsuchen.
Ja.
Ist einfach ein stimmiges Trikot. Und wenn ich jetzt in der Pro Cycling Stats Übersicht angucke, die veröffentlichten Trikots, dann denke ich mir so, Leute, warum kriegt die anderen das eigentlich nicht so hin?
Ja, das ist krass, ne?
Das ist ein einfacher Job gewesen für die Designer beim Marp, die sich gedacht haben so, ja gut, egal was wir jetzt hier hinzimmern, es wird auf jeden Fall besser aussehen als alles, was bisher da war.
Ja, das stimmt.
Und das ist doch entspannt, so an die Aufgabenstellung rangehen zu können. Andere Trikots,
wir haben jetzt gerade eigentlich auch nur zwei Farben, ne? Rot und Blau. So, Arkea, Cofidis, Ineos von oben, stand heute
Needle Ineos. Track auch noch so ein bisschen.
Needle Track, genau, sind alle so rot, guckst von oben in den Helikopter drauf, dann hast du Decathlon, Groupama, FDJ,
Red Bull.
Ja, genau.
Red Bull ist, glaube ich, hinten der Rücken eher weiß.
Okay. Aber dann hast du, wenn es weiß ist, hast du wieder Bora, Bahrain und UAE, die sind auch alle weiß dann. Und Picknick ist irgendwie so blau-orange. Also, es ist halt irgendwie so ein ähnliches Farbmuster und dann kommt halt Jayco dahin. Eigentlich brauchst du jetzt so ein, ich bin kein Fan davon, aber so ein richtig so grün, Neon, irgendwas, so ganz so ein Hardcut eigentlich. Kannst auch nochmal so gut was punkten.
Movistar-Trikot, hast du es gesehen?
Ich glaube nicht, warte mal, ich glaube schon.
Ach, das weiß ich. Glaube ich nicht, ich glaube schon, ja, das weiß ich.
Ja, genau, das hast du auch gesehen.
Hat irgendwie.
Ja.
Ich finde es auch nicht so super.
Ist okay.
Also von der Seite finde ich es ganz cool, dass die da mit so eckigen, mit so Kästen arbeiten. Aber ich habe schon schönere Trikots gesehen als das.
Ja.
Ich glaube, dazu brauchen wir jetzt auch gar nicht allzu viel sagen. Genau. Das heißt, wir haben die zwei Trikots gehabt. Ein Trikot, auf das ich gespannt bin, weil neuer Sponsor an Bord, Tudor, Pro Cycling, kriegt auch Red Bull als Sponsor.
Cool.
Ja, ich würde mal sagen, ich bin mal gespannt, wo da ein Logo hinkommt und was das für eine Partnerschaft ist und wie die aufgebaut sein wird. Mhm. Es gab schon so ein paar Stimmen. Ist es überhaupt möglich, dass du Sponsor bei zwei Teams bist? Und solange du nicht Title-Sponsor oder Naming-Partner bist, geht das wohl.
Okay, also das heißt Tudor Pro Cycling und es sind halt Red Bull damit drin, aber nicht
die dürfen auf Tudor gar keinen Red Fall, Bull. Dürfen auf gar keinen Fall in den Namen, genau, weil sonst geht das nicht. Ist halt so ein bisschen wie in der Formel 1 mit Red Bull Racing und wie heißen sie? Früher hießen sie Alpha Tauri und Toro Rosso und jetzt heißen sie irgendwie Visa, Vaika, irgendwas. habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, aber ja, ich weiß nicht, wie genau, also ich glaube nicht, dass die Teams eng aneinander rücken, einfach weil Red Bull Bora Hansgrohe ist ein Corporate Project von Red Bull und Tudor, das ist ein Sponsorship. Aber ja, es ist interessant zu sehen, jetzt wo sie in den Sport reingehen, dass sie auch richtig reingehen. Und ich bin auch mal gespannt, auf was folgt da noch so in dem Bereich. Und ja.
Was ist deren Intention dann einfach?
Das habe ich mich auch gefragt. Also, okay. Warum machst du das noch? Aber auf der anderen Seite muss man auch im Hintergrund sehen, wie eng auch Red Bull und Tudor zusammenarbeiten. Weil Tudor ist auch in dem Visa, Y-Card, ich muss das mal gucken, Team als Sponsor drauf. Also dann sind sie im America's Cup Segelteam, ist es eine Partnerschaft, also da sind beide Firmen Naming-Partner.
Ja.
Also da gibt es schon extrem viele, viele Schnittmengen.
Okay.
Und vielleicht ist es da einfach, daraus einfach entstanden.
Okay, verstehe. Also klar, dann macht es ein bisschen mehr Sinn, weil sonst, also du hast ja ein gewisses Ziel, was du vielleicht verfolgst, auch als so ein großer Partner nicht einfach nur irgendwo platzieren, weil das können sie sich bei jedem Team leisten. Sondern die haben ja, wie gesagt, ausgerufen, irgendwann halt Tour de France gewinnen, im besten Fall mit Red Bull, Bora-Hansgrohe und mit Tudor jetzt aktuell wirst du es nicht machen. Da wirst du jetzt nicht die Tour gewinnen. Ja. Da ist die Frage, mit welcher Intention gehst du da ran, aber so würde ich es halt schon verstehen. Ganz ehrlich, vielleicht gibt es auch welche Verträge, wo es halt irgendwie sich begünstigt, dass beide schon eh überall unterwegs sind.
Ja.
So, ja.
Ich glaube, so komplett werden wir es, ich weiß, das stand jetzt auch nicht so wirklich in der Pressemitteilung drin, aber das werden wir einfach mit der Zeit dann rausfinden, was die Idee ist. Also mit Tudor wirst du nicht die Tour de France gewinnen mit dem aktuellen Kader und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Der Kader ist natürlich schon deutlich stärker geworden. Jetzt in Eintagesrennen werden die eine krasse Rolle spielen können.
Ja.
Und wenn du da auch sagst, wenn du dir anguckst, nächstes Jahr fahren sie sehr wahrscheinlich die Tour. Mhm. Wenn die ihr Line-Up dann vorstellen, dass du 8 Fahrer, dann werden das auch, das wird das ein sehr gutes Team sein. Also
ja,
da hast du dann halt einen Alaphilippe, einen Hirschi, Trentin dabei, wo du sagst, das sind 3
Storer.
Storer, genau. Du wirst einen Sprinter dabei haben mit Abete Klein oder mit Dainese, einen von beiden. Dann wirst du ein kleines bisschen Leadout haben für diese Sprinter und das ist schon eine gute Truppe. Also
voll.
Und nachher, aber ich weiß nicht, was sich Red Bull jetzt genau davon erhofft mit der Geschichte, aber es ist irgendwie cool zu sehen, dass da ein bisschen mehr passiert im Sport und ich hoffe, das wird sich auch auf Breitensport, Nachwuchsförderung und sowas übertragen und vielleicht haben wir das Logo bald auch auf dem BDR-Trikot. Nee, auf
German Cycling.
Hast du die Lizenzen gesehen?
Nee, ja,
das steht oben links halt jetzt nicht mehr
BDR,
sondern da steht dieses komische German Cycling. Das sieht auch richtig komisch aus. Das Logo bin ich auch kein Fan von.
Ja, nee,
das ist auch ist natürlich echt mal wieder so typisch BDR. Oder German Cycling. Diese ganze Geschichte. Eine Sache, über die wir gar nicht gesprochen haben.
Ja.
Patrick Lefebvre ist zurückgetreten.
Ja.
Zum Ende des Jahres. Und ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das war eigentlich ganz witzig, so wo er erzählt hat, einfach wie er so seine Sachen gemacht hat, warum er sie gemacht hat und ich glaube, das ist schon, man kann sich von einem Patrick Lefebvre viel abgucken, auch wenn er halt viel, viel Scheiß macht, aber die Art und Weise, die Teamkultur und sowas, die er aufgebaut hat, intern, die ist halt wirklich gut gewesen.
Er ist ein harter Kapitän, ne? Aber,
aber er schützt seine Leute
auch. Genau, er ist ein Kapitän.
Ja. Und er schützt seine Leute total und vor allem auch, hat er im Interview gesagt, er hat sein Personal mehr geschützt als seine Fahrer. Wenn die Fahrer dem Personal auf der Nase rumgetanzt sind, dann hat er da hart durchgegriffen.
Ja, so geht's auch nicht.
Und ich finde das aber, so was er da aufgebaut hat, hat er wahrscheinlich vieles, ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst, aber er hat vieles richtig gemacht. Nach außen hin natürlich der ein oder anderen PR-Bock geschossen. Und ich habe auch gehört, dass das Team wusste nie, die Presseabteilung vom Team wusste nie, was er in seiner Kolumne schreibt bei Helmut Newsblatt. Sondern das war immer so, der eine hat wohl gesagt, er ist samstags morgens halt immer aufgewacht, hat dann gewartet, bis diese um 11 Uhr irgendwie diese Kolumne entscheidet und dann hat er entschieden, ob er 2 Stunden oder 4 Stunden Radfahren geht, weil entweder muss er viel arbeiten, weil er da wieder irgendwas gesagt hat, oder er muss nicht viel arbeiten. Das fand ich eigentlich recht witzig.
Oh Gott, ja, aber so kann ich das vorstellen halt, der redet auch frei dann heraus einfach, ne?
Also der schreibt halt frei vor.
Dann
schickt er das einfach ab, ohne dass er das einmal abnicken lässt. Und dann,
vor allem, wenn das emotional behaftet ist, auch immer richtig gut.
Wenn ihm da jemand hier eine Woche vorher wieder so ein bisschen auf den Sack gegangen ist.
Alaphilippe bekommt zu viel Kohle. So, dann das kommt einfach raus. Das ist seine Meinung dann in dem Moment. Der macht sie nicht bezahlt, der ist zu teuer, der bringt nichts.
Musst du ja auch überlegen, als Fahrer bringst du besser deine Leistung.
Ja, klar. Ja.
Oder weil sonst wirst
du. Was bist du auch ganz gut? Was bist du für ein Charakter gegenüber einem Patrick Lefebvre? Also jemand, der. Bist du jetzt jemand, der gegenhält? Weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich kenne so einige Teamchefs, bei denen ist das nicht so schlau, wenn man gegenhält.
Musst du halt immer entscheiden, ne?
Ja. Interessant. Dann habe ich noch gesehen, Machin von UAE Sports Director sagte, dass sie mit der Saison 2024 sie maximal einstufen würden als eine 2+. Ja, das ist nicht Perfektion. Perfektion sieht anders aus. Und muss ich sagen, das ist für mich eine krasse Aussage. Ja, das ist eine 2+. Wegen eine 2+. Keine 1-, eine 2+ wäre die Saison 24 gewesen.
Hat er 2+ gesagt?
B+, ja.
Ah, B+. Krass.
Ja, ich finde es halt wild. Ich finde es krass.
Ich meine, sie haben natürlich die Vuelta nicht gewonnen.
Das ja, Wahnsinn. Also er will, ja, even shine even brighter war in 2025.
War denn die Saison 24 von UAE besser oder die 23er Saison von Jumbo-Visma?
Oh, das kann ich nicht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht vergleichen. Ich weiß nur, dass, habe ich schon mal gesagt, ne, die UCI-Punkte, dass Pogacar alleine Platz 7 mit der Team-Ranking war. Ja, genau.
Aber wenn man so überlegt, okay, Visma hat alle drei Rundfahrten gewonnen, hat es mit drei verschiedenen Fahrern gemacht, hat in den Klassikern einen gewissen Erfolg gehabt, 23, glaube ich, außer bei den ganz wichtigen Dingern, da haben sie nach wie vor einfach, ist einfach noch nicht gepackt. Wenn man das mit UAE vergleicht, 24 jetzt, war die Klassikersaison, glaube ich, auch durchwachsen. Ich weiß, dass sie bei der Flandern-Rundfahrt die Hälfte der Top 10 gestellt haben.
Ja.
Roubaix waren sie, glaube ich, dann nicht so präsent. Nils war noch da vorne mit dabei.
Ja, ist auch
schon ein gutes Roubaix gefahren.
Ja, ja.
Habe jetzt relativ wenig Erinnerung an die Ardennen, aber ich glaube, Pogacar ist Lüttich gefahren und hat Lüttich dann auch gewonnen. Also da, wo er fährt, gewinnt er. Hat Estrada gewonnen, aber das hat sich auch wieder alles sehr zentralisiert natürlich auf Pogacar.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher, Sanremo war er Dritter, haben sie nicht gewonnen. Ja, komm, ich bin gerade auf dem Pro Cycling Stats Profil. Allein wenn du Pogacars, wenn du nur Pogacars Ergebnisse nimmst und das einem Team schenken würdest.
Ja, ja, klar.
Das ist ja schon lächerlich.
Das wäre das heftigste Jahr, was sie hätten.
Strade gewonnen, Dritter Sanremo, Katalonien gewonnen mit ungefähr 17 Etappensiegen, also 4. Dann Lüttich gewonnen, dann Tour, Giro gewonnen mit jede Menge Etappensiegen, dann Tour gewonnen mit jede Menge Etappensiegen. Siebter Quebec, Montreal gewonnen, Weltmeister geworden, Giro d'Emilia gewonnen, Il Lombardia gewonnen. Monumentmäßig haben sie eins, jetzt haben sie zwei durch Pogacar gewonnen. Ja, es hat halt vielleicht so ein bisschen in der Breite gefehlt für das Team. Aber
ja, was ist das in der Breite? Du hast auch die nächsten,
Aussage?
Ja, das sind die nächsten, die nachkommen. Zitat Ayuso hat selber schon definiert, er möchte die Nummer 1 der Welt werden. Zurzeit ist es Pogacar und er strebt es an, so, was auch immer das heißt in Zukunft. Aber gut, wird nicht mehr in Zukunft da gibt es nicht so viel Spielraum, aber so ein Yates ist Fahrer, Ayuso, McNulty, Almeida, also das sind halt,
ja, da kommen halt noch mehr.
Pablo also, Torres dazu.
Torres, und genau, und du hast ja noch jemanden, der verlängert hat, jetzt Jan Christen bis 2030.
Ja, stimmt, stimmt, Jan Christen hat verlängert, also das ist schon krass, was auch nachkommt. Hast du Pogacars
Del Toro.
Ja, Del Toro, stimmt, Del Toro. Hast du Pogacars Frühjahrsplan schon gesehen? Ich beginne mit UAE-Tour, Strade Bianche, Mailand Sanremo, E3, Saxo Bank,
Genf, Flandern.
Flandern, genau, Amstel Gold, Flash Wallon, Lüttich.
Lüttich, so. Dauphiné, Tour und dann am Ende Lombardia.
Ja, zweimal GT, Tour de France plus one between Giro and Vuelta decision after Vuelta route.
Also, ja, also du kannst eigentlich gar nicht den Giro fahren mit dem Programm.
Das, würde boah, ich mal das, behaupten. Das wäre, ne?
Ja, du kannst doch, für den Dauphiné kannst du dann nicht, also, die Dauphiné ist früher als die Tour de Suisse.
Ja, ja, klar. Aber ich überlege gerade, ob du von Frühjahrsklassiker Lüttich, kriegst du dann halt noch ein Giro gepackt dahin?
Ja gut, wenn es einer hinkriegt, dann eher.
Ja.
Hast du die Vuelta-Route gesehen, einfach nur auf der Karte?
Nee, hab ich gesehen.
Das ist so richtig witzig. Ich drehe gerade mal meinen Laptop um. Die findet nur in Nordspanien statt. Das ist so wie, als hättest du in der Mitte so einen Strich gezogen und sagst, da unten wollen wir nicht hin.
Ja, das ist richtig.
Das ist krass, oder? Das ist in Nordspanien und natürlich, sie beginnt in Italien. Man hat so einen Transfer durch Frankreich sogar durch. Aber interessante Route.
Ja.
Ich glaube, nach den Transfers von Italien oder dann fährt man nach Frankreich rein und dann hast du relativ wenig Transfers. Ist wahrscheinlich dann entspannt für so eine Grand Tour.
Ja, klar.
Aber auch so Etappen in
Figueres. Nee, wir bleiben im Norden wegen ökologischen Gründen. Start in Italien.
Ja, genau. Start in eine Etappe in Figueres. Da ganz in der Nähe von Girona.
Ja.
Olot, auch in der Nähe von Girona.
Stimmt,
Andorra-Etappen. Und dann geht es weiter durch ganz viele Regionen in Spanien, die ich gar nicht so genau zuordnen kann, weil irgendwie Spanien, ich weiß ungefähr, wo es Baskenland ist und so. Und danach ist das für mich so ein bisschen so eine Blackbox.
Das ist richtig. Also ich kenne eigentlich auch nur einen Küstenstreifen, so von Barcelona bis
Lloret de Mar.
Nee, ja, doch. Ich wollte noch bis Alicante sagen.
Ach so, okay.
Den Jahren Kalb und so, aber ja. So, dann war es halt auch, ne? Also da oben, Landesinneren oben links, keine Ahnung.
Ja, ist nicht so.
Keine Ahnung.
Aber ich glaube, es ist auch ein Land, das relativ interessant besiedelt ist. Also du hast ja relativ wenig Flächen, die stark besiedelt sind in Spanien.
Stimmt, das Verteilthema sehr, ne?
Und da wir letzte Woche schon über Autobahnen in Portugal gesprochen haben, ich glaube, das Bahnnetzwerk in Spanien ist sehr gut.
Okay. Ja, ich hatte auch Feedback bekommen. Ich habe ja letzte Woche das Trainingslager-Video gemacht. Ich habe Feedback bekommen, dass man anscheinend sehr, sehr gut, weil wir über Fliegen gesprochen haben nach Girona und das ist ja eigentlich
das
im Winter
auch gesehen.
Schwierig.
Das, ich habe mal gecheckt, irgendwie so ganz so geil sind die Verbindungen, zumindest von Köln aus nicht.
Also für die, die es nicht wissen, da meinte jemand, dass man sehr gut anscheinend mit dem Zug fahren könnte, mit dem TGV dann, ne, von Paris später, also umsteigen in Paris und dann nach Girona fahren könnte, stelle ich mir also entspannt vor, wenn es gut klappt, weil fliegen, haben wir gesagt, muss nach Barcelona fliegen und dann den Zug setzen, dich 100 Kilometer werden nördlich begeben. Das ist auch nochmal ein Akt, vor allem, wenn du diesen Radkoffer dabei hast. Gut, wir müssen eh wieder eine Million Sachen mitnehmen, das heißt, müssen eh einen Sprinter runterballern. Entspannte 12 Stunden, aber das war nicht ganz cool. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn da noch mehr Infos sind und ihr mal konkrete Verbindungen habt, schickt mal durch.
Immer korrekt, so eine richtig geile Direktverbindung nach Girona. Mit der Bahn.
Und jetzt, wir sagen jetzt aber nicht Flughafen Weeze nach Girona fliegen, sondern, das ist ja erst später im Frühjahr möglich, sondern halt mach mal konkret Zug, bitte.
Wäre auf jeden Fall gut. Ja, ich würde sagen,
dann
sprechen wir mal über Training.
Ja, wir können das ja auftakten mit, eigentlich haben wir jetzt diesen Part, was war bei dir die Woche los?
Ja, nicht viel.
Genau.
Und ich habe mir den Finger geschnitten.
Ja, ich habe
so sehr, dass das geisteskrank geblutet hat.
Ja.
Dann war das meine erste Ausrede, um sonntags nicht zu trainieren.
Mhm.
Bin aber dann sonntags aufgewacht, dann habe ich nicht so richtig gut gefühlt und kränke seitdem ein bisschen rum. Story of our life im Winter immer. Und da will ich jetzt auch
drastischer Hämoglobinabfall seit der Blutung.
Kann sein, ja. Kann sein. Ja, ich, von daher, da wir eher so viel rumkränkeln, brauche ich da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Bei dir?
Ich war am Dienstag beim Team Lotto Kernos, PSD Bank.
Ach, ja, stimmt.
Meinem damaligen Team, wo ich vor mittlerweile nunmehr 8 Jahren das erste Mal gefahren bin. Und ein Fahrer, der schon ein Jahr länger da war, als ich damals dazugekommen bin, ist heute immer noch da.
Ja, der ist jetzt im Ineos Grandiers Development Team.
Stimmt.
Da hättest du auch sein können, Lukas, wenn du dich ein bisschen zusammengerissen hättest. Ja,
genau. Liebe Grüße, Yoshi. Ich habe da dort Diagnostik gemacht für talentierte Nachwuchsfahrer und Yoshi. Und wir haben
talentierte Nachwuchsfahrer und Yoshi. Ja, der hat es ja gut gemacht, ne?
Das Yoshi hat es klasse gemacht.
Polizist.
Polizist,
genau. Ich im Kopf habe und kann daneben her ein bisschen, so wie wir unserem Hobby nachgehen, geht der dem Hobby einfach auf einem sehr hohen Niveau nach.
Solange er auf dem Status gut fährt, darf er, kann er voll durchziehen, kriegt volles Gehalt und er muss halt nur weiter Performance bringen. Und da muss man sagen, Yoshi, also ich habe das letztens von Kumpels von mir, mit denen ich ehemalig gefahren bin, früher gehört, Yoshi hat er mir auch erzählt, der hat es ja mittlerweile in Belgien auch richtig etabliert, ne? Weil das ist ja der immer dabei ist und der in Belgien ist halt hart bei so 1-2er und 1-1er Rennen. Yoshi gehört zu den ersten 20 und du kriegst auch einen Platz da vorne, ne? Du hast so eine 2 Meter Belgier, so einen typischen Brecher da und die machen für Yoshi halt Platz, weil mittlerweile ist er schon seit 10 Jahren irgendwie dabei da vorne. Na, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe dann 3 andere talentierte Nachwuchsfahrer neben Yoshi noch diagnostiziert und wir haben einen Faulamax-Sprint-Test gemacht, also den Ratentest. Den macht man ja normalerweise, je nachdem, manchmal schon ein bisschen seltener, weil wir hatten noch keine Spiro zur Verfügung, wir hatten nur Laktat. Also 15 Sekunden Vollsprint-Test, wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht und wie das funktioniert. Aktuelle Video natürlich auf YouTube. Und wir sind dann noch einen Stufentest gefahren. Ich habe einen Stufentest fahren lassen. Und das war sehr interessant mit Laktat- und Moxidaten. Und einer der Fahrer, bei dem ich nächsten Jahr mal ein bisschen Auge mit drauf halten möchte, ist so Fausto Penner, der wirklich in jungen Jahren jetzt schon ein extremer Diesel ist. Das ist erstmal, klingt das nicht so vorurteilhaft, so geil, aber der produziert so wenig Laktat, der ist so ein aeroben Motor. Ich werde es nicht konkret sagen, auch einfach ihm gegenüber aus Respekt, dass ich jetzt nicht seine Daten veröffentliche, aber ich kann schon sagen, oberhalb von 400 Watt Schwelle auf Conti-Level ist schon ordentlich. Bei jetzt gerade irgendwie knappe Mitte 70 Kilo, wird vielleicht nochmal 1, 2, 3 Kilo verlieren Richtung Sommer. Aber der ist so ein Diesel, bei 340 ist der, ich sag mal, der hat oberhalb von 400 Watt Schwelle, aber so 320, 330 Fatmax, weißt du? Das kann er halt ewig fahren. Und das ist schon eine richtig starke Nummer. Also auf den möchte ich mal ein Auge drauf werfen. Gleichzeitig aber auch gesehen, dass wenn er Ausbelastung fährt, wie ein typischer Diesel, fehlt so ein bisschen an Sauerstoffextraktion. Da kommt dann nicht mehr so viel.
Ja. Hat man das in den Moxidaten auch gesehen?
Ja, genau. Also ja. Da blieben 36% blieben noch hängen. So,
36% ist ungefähr mein Peak. Gefühl.
Ja, das ist unser Sweet Spot definitiv.
Boah, und Sweet Spot ist bei mir schon viel tiefer, wirklich. Also,
das ist krass, ne?
Das ist echt witzig zu sehen. Das Lustige, oder das Ding ist, auf dem Niveau ist es ja noch gar nicht so vorteilhaft, so ein Diesel zu sein. Also ja, schon,
ja,
aber
ich weiß, was du meinst.
Es ist halt schon irgendwie schwierig, dann damit richtig viele Ergebnisse zu fahren. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du dann mal den Sprung geschafft hast,
ja,
dann kannst du halt auch effektiv ist, eingesetzt werden. Genau,
der ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen der Polit in so einem Team, weißt du? Den du eigentlich einsetzen oder könntest. So
Tim de Klerk.
Ja, oder Tim de Klerk, genau. Den du einsetzen könntest für sowas. Aber jetzt gerade ist es leider vorteilhaft.
Aber wann fährst du als Conti-Team mal irgendwie, kontrollierst du mal so eine Gruppe? Ja. So, das hast du halt einfach da auf dem Niveau nicht.
Genau, deswegen genau.
Deswegen ist es so ein bisschen unvorteilhaft.
Aber auch da habe ich mit ihm darüber gesprochen. Ich meine, das ist auch das, was wir immer sagen. Das sind Voraussetzungen gerade, die ich jetzt irgendwo qualifizieren, ist ein Pokertisch teilzunehmen. So, jetzt hast du eine gewisse Anzahl an Chips und so ein Blatt auf der Hand. Jetzt musst du überlegen, was du daraus machst. Es ist ja nicht verloren. Ja. Nur weil du jetzt gerade die 2 Minuten nicht so intensiv mitgehen kannst wie so ein Laktator. Da musst du überlegen, okay, wann kommt der Anstieg? Vielleicht versuche ich mich in eine günstige Position zu begeben. Ja. Beispiel, keine Ahnung, Flandern-Rundfahrt, Stefan Küng fährt 10 Minuten vorm Ode Quaremont los, damit, wenn Pogacar von hinten losgeflogen kommt, ist er vorne mit dabei. Du musst halt so eine Herangehensweise an den Tag legen, plus halt gucken, ob man im Training was verändern kann, aber das finde ich halt spannend, wenn man das sieht.
Ja. Du wolltest doch deine Überleitung machen, auch dann zum heutigen Thema.
Ja, und daraus ergibt sich dann, wenn man zum Beispiel sieht, dass jemand extrem viel Sauerstoff extrahieren kann oder eine hohe Rate hat oder eine niedrige Rate hat, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte Hit-Intervalle fahren, vermehrt, weil das habe ich jetzt noch nicht so häufig gemacht, was macht man da? Das heißt, die Diagnostik kann so ein bisschen Aufschluss geben, in welche Richtung sollte es in deinem Training gehen und was sind sogar vielleicht die, je nach Phase, idealeren Hit-Intervalle, Force-Max-Intervalle zur Verbesserung deiner, was auch immer, Zielstellung.
Gut, also es geht um Hit-Training.
Ja.
Hit, oder es geht um HI-Training. Ich sage Hit-Training.
Wir sagen Hit-Training.
Lit-Training, Hit-Training ist zwar falsch, aber wir sagen Hit-Training. Es geht um Hit-Training. Wie viel sollte man machen? Wie viel ist wichtig? Worauf oder für welche Fahrertypen ist HIIT-Training speziell relevant und wichtig?
Ich würde sogar jetzt mich mal zum ersten Mal zu einer konkreten Aussage
das erste Mal, locken
lassen.
Okay, ich kenne die Antwort für alle.
Genau, ich habe jetzt auch in den Tagen Fakt den Coach gehabt mit einem Ultrafahrer, sich auf Ultrarennen vorbereitet und seine VC Max, da liegen wir beim hohen 40er Bereich, so, ja. Da könnte man sagen, ja, ich weiß, du fährst keine 4 Minuten schnell bei Ultrarennen, aber das ist dein Parameter, so, da müssen wir ran. Deine Rate ist ultra niedrig, VC Max muss hoch, dann hast du mehr aeroben Motor. Und wie kriegen wir die hoch? Ja, durch Lit-Training, aber auch durch strukturiertes Hit-Training und eigentlich macht es für alle Sinn.
Ja, okay. Dann ist die nächste Frage, was ist denn, also für wen macht es am meisten Sinn, so wenn du mal durch die verschiedenen Profile gehst, du hast jetzt gerade schon Ultrafahrer angesprochen, der braucht es nicht ganz so sehr, aber es braucht es schon. Und welche Kategorien haben wir noch?
Neben den Hit-Training meinst du?
Nein, neben den Ultrafahrern.
Achso, so. Okay.
Da bist den Crit-Fahrer, ja. Rad-Bundesliga, Rad-Marathon-Fahrer. Wer sollte da ein größeres Augenmerk drauf legen?
Alle diejenigen, die sowieso auch in diesem Intensitätenbereich auch stattfinden müssen. Also die Ultrafahrer müssen tendenziell weniger darin stattfinden im Rennen, klar. Aber trotzdem profitieren die davon, wenn sie eine größere VO2 Max aerobe Kapazität haben, dass sie mehr Fettstoffwechsel betreiben. Ja. Die Straßenrennfahrer kommen eher an diesen Punkt, Beispiel 120-Kilometer-Rennen, dass du auch mal 5 Minuten irgendwie mal schnell fahren musst. Ja. Mal einen Anstieg hoch, nehmen wir mal rund um Köln zum Beispiel, hast du da mal 5 Minuten, da mal 8 Minuten, da kommen wir schon eher in diesen VO2 Max EB-Bereich, den ihr kennt, also das oberhalb der Schwelle. Die Crit-Racer sind eigentlich diejenigen, die am ehesten, die am besten höchste VO2 Max mitbringen, irgendwo, mit von mir aus auch noch gleichzeitig tolerierbaren hohen Laktatproduktionsrate.
Ja.
Und dann aber es gleichzeitig hinbekommen, diese Laktatproduktion, die sie halt dann aufgebaut haben, innerhalb des Rennens schnell wieder abzubauen. Das heißt, hohe VO2 Max und schnelle Laktatkinetik, on-off. Ja. Auch das, was wir so ein bisschen da brauchen. Zeitfahrer profitieren eher davon, wenn sich erstmal, wenn man guckt, was sind die Parameter bei denen, oder Bergfahrer auch, was sind so die, wo sind die größeren Stellschrauben? Ist es VO2 Max nicht mehr, dann müssen wir gucken, dass natürlich die Ausschöpfung irgendwie verbessern und dann müssen wir sagen, okay, dann kann auch weniger Hit in deinem Training stattfinden für die Vorbereitung des Wettkampfes. Wir können uns eher auf die Zielpace orientieren, eher auf Sweet-Spot-Schwelle orientieren oder so Laktat-Over-Under-Intervalle, Race-Pace-Optimiert-Intervalle, das noch, kann man nochmal da anders argumentieren. Wenn du aber ein Zeitfahrer sein möchtest, hast du 55er VO2 Max, dann hast du die größten Schritte, die du da machst.
Ja, genau. Also du kannst dir mal so ein bisschen überlegen, VO2 Max hochdrehen oder Effizienz hochdrehen, sage ich mal. Im besten Fall, wenn du eine ganz lange Dauerbelastung haben willst, eine hohe Forzmax und eine hohe Effizienz.
Ja, ja.
Oder also in dem Fall eine niedrige Rate wahrscheinlich. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wo du aktuell stehst, wie du gerade schon gesagt hast, was die Leistungspotenziale sind. Das heißt, wo würdest du jetzt mal sagen, hat man, wenn man welche VO2 Max hat, ab welchem Punkt sollte man sagen, da verlege ich einen größeren Fokus drauf? Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das durch die Altersklassen und die Geschlechter ein bisschen unterschiedlich ist, aber wenn du jetzt mal so pauschalisieren müsstest, wenn du VO2 Max von, keine Ahnung, unter 45 hast, solltest du, ist das ein Parameter, wo noch Potenzial sein
sollte? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, bis so eine Anfang 60 ist eigentlich immer die VO2 Max noch der größte Parameter. Auch bei Mitte 60, hohe 60 ist es noch ein großer Parameter. Zur groben Orientierung. Wenn du jetzt eine, sagen wir mal, 60er VO2 Max hast und du würdest dich um 1 Milliliter relativ verbessern, du behältst aber jetzt dein Körpergewicht von 75 Kilo, behältst du bei, du wirst nur absolute VO2 Max erhöhen um 1 Milliliter, wirst du ungefähr 5 bis 6 Watt an der Schwelle im Fatmax-Bereich, im VO2 Max-Bereich besser. Das heißt, 3 Milliliter mehr VO2 Max, 18, 20 Watt Schwellenverbesserung, das klingt erstmal richtig sexy.
Ja.
Deswegen, da würde ich sagen, ist immer der Fokus Richtung VO2 Max der bessere Parameter. Wenn es aber heißt, okay, 4 Wochen bis zu deinem Ultrarennen, musst du jetzt nicht mehr so viel daran arbeiten. Dann ist jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage, wofür arbeitest du? Gleichzeitig, alle, die jetzt eine sehr niedrige VO2 Max haben, haben meistens auch geringe Laktatbildungsraten. Das sind so, ich sag mal, in beiden Energiestoffwechselsystemen Low Performer. Ist mal nicht böse gemeint, aber es ist erstmal so, weil da, wenn da mehr Energie käme, würde es auch mehr Leistung treten. Das sind halt diese Schwellen von so 200 Watt zum Beispiel. Und die würden sowieso durch Hit-Intervalle profitieren, weil ich es auch ganz cool finde, wenn die auch mal ein bisschen mehr Laktatproduktion trainieren. Also jemand, der 0,3er-Rate, 0,4er-Rate hat, mit einer 45er VO2 Max, da kommt erstmal nicht so viel, ne? Da kommt nicht mehr so viel Energie. So, die müssen erstmal generell dort in dem Bereich unterwegs sein. Schöne daran ist, das ist wie wenn wir laufen gehen, die Entwicklung ist super schnell.
Ja.
Das heißt, da fange ich halt an, sag mal einmal die Woche, vielleicht sogar, wenn es schnell geht, zweimal die Woche, wenn du dich angepasst hast, und dann machen wir es erstmal nur systematisch da stattfinden. Der Umfang der Intervalle würde ich jetzt noch nicht so hoch setzen, erst bei 15 bis 20 Minuten Gesamtvolumen, sprich 5x4 Minuten oder 4x4 Minuten, 16 Minuten, also solche Intervalle ranzusetzen, sauberes Training zu machen, Lit-Training drumherum zu machen, dann bist du halt da sehr gut dabei.
Also der Worst Case ist wahrscheinlich niedrige VO2 Max, hohe Rate.
Ja, ja. Also zumindest ist aber das schön, ich kann es ja auch wieder schön reden, wenn du niedrige VO2 Max, hohe Rate hast,
dann solltest du schnell VO2 Max trainieren können.
Genau, du hast ja die Möglichkeit, in dem Bereich stattzufinden. Ne?
Ja.
Und das merke ich immer wieder bei niedrige VO2 Max, niedrige Rate, dass es dann auch manchmal gar nicht so einfach ist, da hinzukommen.
Ja, es dauert einfach lange, bis du die Leute dann dahin bringen kannst, wo sie...
Richtig.
Das ist ein bisschen wie so ein Schneeball. Also du hast einen ganz kleinen Schneeball, du rollst den los und der ist immer noch klein. Und irgendwann kannst du den dahin rollen, dass er dann irgendwann die großen Schritte macht, weil er energetisch in diesem Bereich stattfinden kann, weil er dann Sauerstoff umsetzen kann.
Stell dir vor, du hast einen schönen Hang und die niedrige VO2 Max und hohe Rate ist so der kleine, aber sehr feste Schneeball. Der bricht auch nicht auseinander, wenn du losrollst.
Ja.
Den kannst du erstmal anrollen.
Genau, und ich würde halt sagen... Jetzt, wo ich drüber.
Ich denke gerade auch bei die hohe VO2 Max niedrige Rate, so der große, sehr softe Schneeball.
Der so zerfällt.
Zerfällt dann auf einmal.
So, bitte. Aber jetzt, wenn wir so darüber sprechen, dann kriege ich natürlich wieder so einen Gedanken, Geistbild so, okay, VO2 Max Training. Hatte ich jetzt für mich eigentlich so gedacht, vielleicht gar nicht mal so viel machen diesen Winter, wenn ich überhaupt mal wieder zum strukturierten Training komme, aber ist ja schon ein krasses Potenzial. Wie groß wäre jetzt meine Priorität? Kann ich auch einfach sagen, dann lege ich einen riesen Fokus auf VO2 Max Training und weniger auf Volumen.
Ja.
Ist das ein Ansatz, der, ein prozentual sehr hoher Anteil an High Intensity?
Ja, wir haben gerade ja gesprochen, was es mitbringen kann, wenn du dich da verbesserst. Ne? Mhm. Und wenn wir uns mal Studien anschauen, Intervention hier, Hit-Woche zum Beispiel, ne, mit Runner's Start, da haben wir halt teilweise Mittel bei den Skilangläufern 2 Milliliter VO2 Max Verbesserung gehabt in 5 Wochen. 12 Watt an der Schwelle in 5 Wochen. Ganz ehrlich, wenn ich dir das verspreche, dann kauft mir jeder das Produkt ab. Das ist erstmal, das sind große Schritte, die wir gehen können. Und jetzt aktuell haben wir auch noch den Vorteil, wir haben maximal viel Zeit noch bis zum nächsten Event. Zumindest bei den meisten. Und jetzt können wir halt viele Sachen ausprobieren. Jetzt finde ich halt dieses Hit-Training saubere interessant. Ich finde Hit-Wochen interessant. Ich finde auch Volumenwochen interessant. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt hier gerade so eine 4, 5 Grad Schneeregen. Gestern war es 14 Grad auf einmal mit Regen. Ja. Es ist strange. So, dann hast du in den nächsten Tagen wieder auf einmal kalt. Weihnachten vielleicht doch nicht so viel Zeit oder wieder mehr Zeit. Da Volumen zu machen, Klammer auf, außer für Steve 500, Klammer zu, ist ja erstmal etwas untypisch. So, das ist dann auch, da machst du ja keine Meter. Es sei denn, du machst ein Trainingslager. Aber dann kann man das ja auch als solche sehen. Dann ist das Volumentrainingslager und davor mache ich dann Hit-Intensität. Und macht auch die kleine Periodisierung auch dort, wie in der Woche, ein, zwei Hit-Einheiten mache ich dann einmal in groß. In 3 Wochen mache ich eine Polarized-Periodisierung, Hit-Woche und Trainingslager-Woche.
Wie viel von diesen Sachen kann ich allerdings machen, ist auch die Frage. So, weißt du, wenn du jetzt bedenkt Zeit hast und so willst du deine Zeit irgendwie gut nutzen,
ja.
Du kannst es ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht jede dritte Woche eine Hit-Woche machen.
Das ist von Zeit her nicht immer passend so. Ich würde auch sagen.
Und könnte das jemand mit einem mit einer niedrigen Fauler Max eher machen als jemand mit einer hohen Fauler Max?
Ja. Ja.
Den armen Teufel, dann dürfen die ganz viele Hit-Wochen trainieren.
Ja, das ist der Athlet. Oh, ich habe den Namen vergessen. Sorry.
Oh, egal.
Nicht von mir, sondern Triathlet von einem Kollegen, vom Kumpel. Das ist auch so ein niedrig Glykolyter, sehr, sehr hohe Leistungsfähigkeit. Und wenn die Hit-Wochen machen, sind sie bei 8 bis 10 Trainingseinheiten, weil er nach einer Woche sagt, jo, ich merke da nichts. Und dann probieren sie es halt weiter aus, das hochzudrehen.
Ja.
Coach Daniel Appelhans, kennst du auch noch, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Trainer. Schlimm im Sinne von, der lässt dich machen, aber der lässt sich auch nicht in die Wand knallen, aber der Athlet kann es auch. Und dann drehen die einfach wirklich an der Hit-Schraube, drehen die richtig hoch, bis sie dann irgendwann sagen, also vielleicht, zumindest war es letztes Jahr so, dann gehen wir jetzt auf Double Threshold, der ist auch Triathlet, Mitteldistanz-Triathlet, dann gehen sie da auf Double Threshold-Modelle, aber die Hit-Phasen drehen die richtig hoch, weil durch die niedrige Fauler Max erholst du dich halt super, super schnell. Die ganzen Diesel, den tut ja nichts weh.
Ja.
Es ist ja wirklich so. Ich habe den Fausto gefragt, 305 Watt im Stufentest. Und tut dir was weh? Nö.
Ja gut, der hat ja wahrscheinlich dann auch 1,0 Laktat.
Genau, und dann fährt der bis 6 Millimol irgendwie hoch, ja. Aber danach ist er halt direkt wieder, ich könnte wieder weitermachen.
Das ist so krass. Also, ja. Das ist aber auch witzig, weil man muss auch mal ein Gespür dafür haben oder ein Gespür entwickeln, so wie unterschiedlich Fahrradfahrer sind.
Ja.
So,
ja.
Ich habe ein ganz anderes, das versuche ich in meinem Team auch immer wieder für Verständnis zu sorgen.
Diesen
ich habe ein ganz anderes Erlebnis auf dem Fahrrad als die.
Ja.
Weißt du, wenn wir dann 6 Stunden da selbst so eine Grundlage fahren und die fahren aber jeden Anstieg so ein bisschen über meinem das ist einfach räudig.
Es gibt aber bei uns, finde ich, ich nehme uns damals beide im Pool, ich finde auch ganz krasse Unterschiede zu einzelnen Tagen. Manchmal könnte ich Bäume ausreißen, an anderen Tagen geht da kaum was.
Ja.
Und das ist halt wirklich, weil wenn wir so viel über Typ 2a-Fahrsysteme arbeiten, dann ist es halt, wenn das halt passt, dann ist geil.
Ja.
Ich würde auch, ganz ehrlich, ich freue mich auch, dass ich das kann. Stell dir vor, du hast dann so eine 0,3er-Rate und dann geht so einen steilen Anstieg hoch. Ey, dann fliege ich dir da hoch. Der andere, der würde wollen, aber der kommt nichts. Das tut auch nicht weh, aber der kann nicht.
Es passiert aber zu selten, dass wir das ausspielen können. Ich sage immer, Bergfahrer verprügelt Sprinter jeden Tag.
Ja.
So an den Alpen. So. Und die Sprinter sprinten dann halt, da sind die Bergfahrer nicht mehr dabei.
Das ist
wie in so einer Tour.
Ja.
Also eigentlich ist der allerräudigste Job der Sprinter. So, die können im Gebirge nicht locker machen, fahren ums Zeitlimit und dann müssen sie ihr Leben riskieren, wenn es in die Sprints geht. Und die Bergfahrer,
gut aussehen. Und ich bin noch selteneres Phänomen. Ich kann nicht mal antreten. Ich habe dann mal 1100 Watt Peak, aber ich kann halt dann eine Minute auch das fahren.
Das ist eigentlich so das Schlimmste.
Ja, ich
nicht mal so ein Ortsschild-Sprint, wo du an so einem richtig vorbeifliegst, gewinnen kannst, sondern es ist halt immer so ein bisschen so, ich fahre jetzt mal 2 Minuten vorher los und ihr holt mich nicht mehr ein, weil ihr euch komplett verschätzt.
Das ist meine Stärke.
Ja, ist unangenehm.
Es ist sehr unangenehm. Und das muss man halt im Training berücksichtigen. Deswegen Hit-Wochen bei hohen Raten, bisschen wackeligeres Kartenhaus.
Mhm.
Ne, das steht da nicht so auf.
Würde man kürzer machen? 3 Tage, 4 Tage statt 5 Tage?
Oder halt mehr Abstand zwischen den Einheiten. Oder vor allem darauf achten, sage ich auch meinen Athleten, schießt euch bitte nicht weg. Macht nicht, weil wenn du in Tag 1 gehst, du bist maximal erholt und alles passt, dann denkst du, wollen wir doch mal sehen.
Fahren wir 20 Watt mehr.
Genau, das ist ja geil. Das würde ich nicht machen.
Ja.
Nicht bei einer Hitwoche. Da geht es ja wirklich um diese Volumen in Hit-Bereich, die wir halt erreichen wollen. Aber was man zum Beispiel hier sich anschauen kann, ich hatte mir eine Meta-Regressionsanalyse von Möllmann angeschaut, also oben mit so einem Strich durch, ich würde sagen Möllmann, von 24, und zwar ging es darum auch um Endurance-Training, lockeres Lit-Training, High-Intensity- und Sit-Training, Sprint-Interval-Training, also solche Sachen wie ja, so Speed-Sachen, 30 Sekunden richtig schnell, 20, 30 Sekunden schnell, 40 Minuten, also so richtig, einmal richtig Laktat produzieren. Und zwar war es interessant, dass die mitochondriale Anpassung, die Zuwächse bei HIIT und SIIT beidermaßen plus 27% gegenüber einer Kontrollvergleichstrainingsgruppe war, bei, ich sag mal, wenn es darum geht, Mitochondrien effektiv zu nutzen und Mitochondrien anzukurbeln. Das heißt, ein SIIT-Training kann so einen Boost drauf geben, dass du einmal deine Mitochondrien komplett nutzt und nur bei 6 Wiederholungen Sprint zum Beispiel schon so viel erreichst, dann musst du nicht erst ein 4-Minuten-Training machen.
Aber wie hart muss ich diese Sprints fahren?
Ja.
Ja.
Also schon, es ist schwer mal, das in Prozent zu geben.
Sorry,
aber
das ist für mich
ja, fahre 9 von 10.
Das ist für mich schon unattraktiver als 4x8 Minuten, muss ich sagen.
Ja.
Einfach weil dieser, ich kann mit
dem. Ja, aber pace es doch.
Du, weil, ich kann mit dem,
ja.
Mit dem, was folgt, nicht umgehen. Dieses absolute, weil das ist ja auch wieder das Thema. Du kannst ja dadurch, dass du so viel Laktat produzieren kannst als sprintlastiger Fahrer, das ist halt, du produzierst so viel mehr Laktat, du hast, glaube ich, einen ganz anderen pH-Wert danach.
Ja, aber auch da, ne, wir kurbeln ja die Mitochondrien trotzdem an. Nur weil du noch deeper gehen kannst als der Bergfahrer, heißt das ja nicht, dass du es auch musst.
Okay, damit kann ich arbeiten. Ja. Wenn ich nur den 30-Sekunden-Sprint fahren deswegen muss von einem Emanuel Buchmann, dann mache ich dir das ein paar Mal.
Du musst dich auch schon ein bisschen reizen. Aber was ich ja damit sagen möchte, deswegen gebe ich mich davon auch, distanziere ich mich so ein bisschen, immer diese fixen Angaben zu machen. Weil der eine Bergfahrer kriegt es gar nicht hin und du bist unterfordert. Und wenn du halt Maximum fahren sollst, wenn ich dir sagen, fahr einen Max-Sprint bei dem Emanuel Buchmann-Typen, der macht dir halt 8 davon. Wenn du das machst, stehst du beim zweiten nicht mehr auf, dass ich habe keinen Bock mehr. Ja,
klar, genau. Dann, ich fange nicht erst an.
Ja, aber
ich weiß zu viel.
Ja.
Ich weiß, was da folgt. Das ist das Problem.
Ja. Leute, wie Lennart in der Diagnostik, habe ich schon mal erzählt.
Ja,
im Rampentest
mach ich auch nicht mehr.
Einfach aufgehört, weil er gemerkt hat, jetzt ist der Punkt, wo es langsam schlimmer wird. Er war nicht an dem Punkt bei All Out, aber jetzt merkt er, es wird nicht besser und hört einfach auf. Du weißt so viel. Naja, Kapillarisierung, also mit Muskeldurchblutung und so weiter. Ich übergehe das jetzt einfach.
Kapillarisierung.
also Durchblutung der Muskulatur. Bei SIIT-Training übrigens nicht so gut. Da ist Endurance-Training deutlich besser, auch gegenüber HIIT-Training. Und SIIT-Training sehr wenig effektiv. Das heißt, wenn wir mal kurz ankurbeln wollen, SIIT-Training, geil. Beispiel Vorbelastung in einer Woche vorm Radrennen. Aber die besseren Effekte bekommst du halt durch Endurance-Training.
Oder vielleicht auch so in der Woche vor einer Hit-Woche schon mal.
Ah,
den
sehr gut.
So ein, zweimal fahren lassen.
Oder hast du auch selber gesagt. Du hast auch mal gemeint, im Trainingslager diese 30, 34 Laktat-Clearance oder Minute, 4 Minuten,
ja.
Die fährst du ganz gerne als Vorbereitung.
Ja,
das kann man auch so sehen.
Sind cool.
Ja, genau. Dann haben wir darüber gesprochen, also wenn, oder anders, deine Frage zu beantworten, wie oft muss ich das machen? Erstmal würde ich sagen, mindestens einmal die Woche HIIT-Training zur Verbesserung der VO2 Max. Je nachdem, was jetzt ansteht, wenn wir eine normale Trainingswoche haben. Bis zweimal kann man es gut machen. Zweimal die Woche HIIT. Und wenn du das halt gut hinbekommst, oder sag mal anderthalb, also mal machst du zweimal, machst du einmal die Woche. Wenn du das gut hinbekommst, würde ich echt mal über HIIT-Wochen nachdenken, weil der Effekt ist so groß. Und das habe ich mit manchen Athleten echt tolle Effekte erzielt. Und dann würde ich echt sagen, mal voll auf die HIIT-Wochen gehen.
Okay, und das halt für alle Leute, die in dem VO2-Max-Bereich noch Verbesserungspotenzial haben. Es wird ein bisschen irrelevanter dann für Leute, davon gibt es nicht so viele, 80er VO2-Max plus, die eher noch Straßenrennen fahren. Da, da wird es dann ein bisschen nicht irrelevant, aber irrelevanter. Da musst du vielleicht nicht so rangehen, aber für alle Leute, die dann, was wir gerade gesagt haben, die 45er VO2-Max, 50er, 60er, da ist schon noch ein bisschen was zu holen. Und da auch durchweg durch die Fahrertypen für die Dieseligeren kann man, da kann man mehr machen. Mhm. Für die Leute, die eine höhere Fauler Max haben, ein bisschen weniger. In der Hitwoche vielleicht 2 Tage fahren, 1 Tag Pause, 2 Tage fahren, 1 Tag Pause, 1 Tag fahren. Mhm. So, dass man sich nicht komplett wegschießt und einfach auch weniger Hitwochen zum Beispiel als jemand, der niedrig glykolytischer unterwegs ist.
Es gibt auch von Merlman wieder 23 andere Publikationen über eine Art Strukturbaum. Was möchte ich wie bewegen und welche Zielstellung habe ich? Erste Frage, willst du einen aeroben Stimulus? Da gibt es nur die Antwort, ja.
Ja.
Dann gibt nichts anderes.
Nö.
Nö.
Ich bin im Austauschprojekt, ich möchte keinen.
Genau, also willst du HIIT-Training machen, aber einen aeroben? Ja, okay. Es gibt nur ja. Und dann geht's weiter. Möchtest du auch einen anaeroben Stimulus?
Mhm.
Ne? Dann kannst du sagen, eher mehr oder eher weniger.
Das heißt, wir gleiten jetzt auch schon so in diesem Bereich, welche Intervalle.
Genau.
Ja,
genau.
Also anaerober Stimulus oder aerober Stimulus, anaerober, alles, was sehr intensiv ist, ist dann anaerob. Alles ist so ein bisschen weniger.
Da gibt es auch kein Ja und Nein, sondern eher mehr, eher weniger. Gehen wir ganz kurz in diese eher weniger Team-Ultra-Richtung. Möchtest du einen neuromuskulären Stimulus? Also möchtest du eher die Intensität drauf? Wenn du sagst eher weniger, dann geht es halt eher in die Langintervalle.
Ja. Ne?
Also niedrige Intensität, Langintervalle.
Wo landen wir dann?
5 bis 8 Minuten bei 85 bis 95% deiner 5 Minuten Max-Power. Okay. Also so, ja, EB halt. Knappoberschwelle. Ja.
Aber auch wirklich dann so Knappoberschwelle.
Ja, genau. Dafür aber auch nur, jetzt kommt's, 2 bis 3 Minuten Active Recoveries. Und da merkst du auch schon, da solltest du im ersten Intervall auch nicht Full Force geben, weil sonst klappt das nicht. Das basiert darauf, dass wenn du lange Intervalle fährst, brauchst du immer kurze Pausen, damit das VO2-System nicht komplett in den Keller fährt.
Ja. Weil du dir auch die langen Intervalle ja auch nicht so intensiv fährst.
Das richtig. Heißt,
du kommst nicht von so weit oben, sondern du bist gerade so im richtigen Bereich.
Ja.
Und das lässt du auch nicht so tief fallen.
Und genau, das ist besser, als wenn ich auf Mallorca meine Runde fahre und da mal den Anstieg putsch irgendwie schnell hoch, da mal Tankstelle schnell hoch. So, das ist dann zu viel Abstand dazwischen. Du machst einmal im Stück und dann ist gut. Oder halt 8 bis 15 Minuten geht auch, aber ich finde, ab 10 Minuten wird es halt schwierig mit der Intensität, dass da wirklich Anpassungen kommen. Hatte ja die Studie Seiler damals rausgefunden. Ja. 4x8 ist besser als 4x16 zum Beispiel, weil 4x16 kannst du gar nicht so intensiv fahren, dass halt genug Stimulus passiert. Wenn du mehr Neurostimulus haben möchtest, dann kannst du kurze Efforts setzen, in dem Fall sind es 10 Sekunden Work Intervals bei 110 bis 120% deiner 5 Minuten Power, also VO2 Max Intermittent Belastung, mit 20 Sekunden Pause, also 1-2er Verhältnisse. Auch da wieder, vielleicht nicht der höchste VO2 Max Stimulus, aber wir sind ja eher bei Anaerob auch ein bisschen geringer. Und wieder ganz wichtig, auch diese 20 Sekunden passive Pause nicht zu tief wählen, sonst fällt alles zu krass runter.
Ja.
Gehen wir auf die andere Richtung. Möchtest du anaeroben Stimulus haben? Etwas mehr? Ja. Möchtest du auch neuromuskulären Stimulus haben? Anaerob, neuromuskulär.
Das klingt unangenehm.
Wir kommen in den Crit-Race-Bereich. Dann 30-15er. Woo!
Ja, auch schön. Bin ich schon jahrelang nicht mehr gefahren.
Ja.
Habe ich mal auf der Rolle gemacht, im Erg-Modus. Das ist ein absoluter Abfuck gewesen.
Ja, nee, das kannst du nicht machen.
Weil du kannst es mit dem Erg-Modus gar nicht genug
spielen.
Also du steuerst diese 15 Sekunden Pause, du musst immer dieses eine Sekunde in die Pause reintreten.
Ja, drei.
Ja, oder drei, ja genau. So bist das dann wieder, boah, das war die Hölle. 30-15er auf der Rolle, im Erg-Modus.
Boah. Vor allem, der ist ja so, das ist auch das einzige Mal im Training gewesen, dass ich wirklich geschafft habe, dass der Ergometer mich so festgehalten hat, dass ich auf der Pedale stand und nichts mehr passierte.
Nee, ich habe das auch mal, ich habe es dir, glaube ich, mal erzählt, ich habe so ein Workout programmiert, Siegerintervalle, fest zur Schwelle und dann ist 10 Sekunden Sprint am Ende. Knallt. Habe ich so ausgerechnet, so, das müssten ja dann ungefähr so. Nee, das war nicht mehr Siegerintervalle, es waren sogar 10 Sekunden, doch, Sprint,
genau. Genau, du musst nämlich die 300% FTP nehmen.
Genau, dran, da habe ich 900 Watt eingestellt und du kommst so aus diesem Schwellenbereich und dann war es so, Ende. Der hat mir die 900 Watt da reingeknallt im Erg-Motor.
Ja, das Witzige ist halt, der muss ja irgendwas machen. Ne? Dann dreht der einfach, du hast halt diese Kadenz von, weiß ich, stell dir mal vor, du bist auf der Schwelle und fällt so eh ein bisschen ab, es wird immer härter, immer härter.
Genau, so, du bist
dann
so bei einer 85, 80 und dann knallt der.
Bitte schön, 400 Newtonmeter. Ja. Bumm.
Das war ganz am Anfang und in dem Moment habe ich den Erg-Modus auch richtig verstanden.
Sehr gut. Ja, nee, das würde ich auch nicht empfehlen. Ich finde 30, 15, ich muss sagen, freier Modus oder halt so Steigungsmodus, da geht es dann schon, weil ich finde, es sind.
Ja, Steigungsmodus, okay.
Ja, es sind zwei Schaltvorgänge, wirklich, Leute. Es ist nur klack, klack und setzt sich halt hin oder
das
drei.
Macht's auf der Indoor macht es natürlich schon mal schwerer.
Ja.
Und dann, wenn Indoor, dann.
Dann Steigungsmodus. Probiert's mal aus, Leute. Für alle, die nicht wissen, was das ist, googelt das.
Probiert doch das Ding mit den 900 Watt mal aus. Auch einfach.
Ja, einfach
so. Auch einfach mal witzig. Ich weiß aber nicht, ob davon die Rolle kaputt geht irgendwie.
Ja, ja.
Das, ich hab's
euch. Aber mittlerweile sind die ja, damals waren die bei 1 Hertz. Mittlerweile sind die ja teilweise gebaut auf 10 Hertz.
Das heißt, die reagieren schneller.
10 mal pro Sekunde, damals einmal Sekunde. Das heißt einmal so rums. Gemessen, oh, du bist ja gar nicht so weit.
Genau.
Ja, egal.
Voll Force.
Und jetzt sind wir 10 mal, vielleicht wird es ein bisschen angenehmer. Ah, schön.
So, wir waren jetzt bei neuromuskulären Reiz und anaeroben
Reiz.
Und da waren wir bei 30, 15 an. Ja, hatten wir aber eben, noch haben wir ihn übersprungen, oder?
Nee, kommt gleich nochmal, komm ich noch ran. Du kannst auch nochmal, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das sind Multiple Short Intervals, dann variable lange Intervalle. Das ist dann die Hit-Vari-Bossi. Ich nenne sie auch die Champions League Intervalle. Das ist dann 40 Sekunden intensiv, also wie die 30-15er. Und dann gehst du halt wieder auf einen EB, wieder 40 Sekunden intensiv. Also 40 Sekunden, 60 Sekunden, 40 Sekunden, 60 Sekunden. Aber 60 Sekunden sind halt die EBs. Das ist halt mies. Oder halt die typischen Hit-Decrease-Fast-Start-Long-Intervals. Genau. Das Ganze gibt es auch dann, wenn du den neuromuskulären Stimulus etwas weniger haben möchtest. Jetzt wird es ein bisschen irreführend. Es ist am Ende das gleiche Trainingsprotokoll. Also auch 30-15er, auch variable Long-Intervals, auch Fast-Start-Intervalle. Nur, dass man überlegt, okay, vielleicht muss ich die Pausenzeiten ein bisschen anpassen, weil neuromuskulärer Stimulus immer besser, wenn du ausgeruhter rangehst, wenn du ermüdeter rangehst.
Dann kriegst du das nicht mehr so gut hin.
Genau, das ist auch das, was wir teilweise forcieren und erreichen möchten, wenn wir dich halt systematisch in dem Bereich, ich sag mal, ermüden wollen. Dann machen wir kürzere Pausen, machst du längere Pausen, bist du erholter und kannst dann wieder ausgeruht auf den nächsten Intervall gehen.
Okay. Das heißt, das sind jetzt diese Entscheidungsformen, die finde ich ganz interessant. Ich finde das immer auch schön übersichtlich.
Ja.
Und dann wäre für mich jetzt noch so die Frage Richtung, das haben wir gerade schon ein bisschen mit anaerob und neuromuskulär beantwortet, so welche Intervalle empfehlen wir für welchen Anwendungszweck? So, wir wollen hoch mit unserer VLA Max und mit der VC Max hoch.
Dann wollen wir Laktatproduktion auch ankurbeln, wollen Intensität haben. Wir wollen aber auch Laktat produzieren, weil 40-20er sind nicht so laktatproduzierend. Ich empfehle EBs, wenn das gut geht, Hit-Decrease-Intervalle oder die Hit-Vari-Champions-League-Intervalle, also irgendwas, wo du Laktat auch wirklich produzierst.
Okay, und wenn du die VLA Max, das ist ja auch so ein Ding. Also zum Beispiel in meinem Fall oder in den sprintlastigeren Fällen, ich möchte eigentlich VLA Max Training betreiben, aber ich möchte nicht unbedingt noch meine Bildungsrate irgendwie hochschieben.
Ja,
so,
stimmt.
Was mache ich da?
Ich würde irgendwann, also man kann auch EBs bei dir machen, so ist nicht. Du wirst ja nicht komplett, da deine Rate noch ins Unermessliche ballern. Du solltest nur gucken, dass du die EBs, weil du derjenige bist, der sie intensiver fahren kann. Nur weil das geht, musst du es nicht machen. Ne? Also bedenke, das VO2-System läuft linear mit der Leistung. Je mehr Leistung du fährst, desto mehr VO2 hast du. Nur weil du noch mehr Leistung geben kannst, weil es über Laktatproduktion abdecken kannst, heißt das nicht, dass das besser ist unbedingt. Das heißt, du solltest nicht anfangen, 4-Minuten-Intervalle bei 130% zu kloppen, der Schwelle, sondern mach eher dann halt dann 5-6-Minuten-Intervalle, aber halt dann bei 105-108%.
Also ich fahre lieber eine Minute länger,
als
dass ich 10 Watt mehr fahre.
Ja, das könnte man so sagen. Oder, ganz interessante Studie, Vakari et al., habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die HIDITs, High Intensity Decreasing Interval Training.
Okay.
Oder HIDITs. Kombiniert die Long Intervals, also die langen Intervalle, mit kurzen Intervallen. Beispiel: 3 Minuten on, 2 Minuten Pause, dann 2 Minuten on wieder, 80 Sekunden Pause, 1 Minute on, 40 Sekunden Pause. 40 Sekunden on, 27 Sekunden Pause, 30 on, 20 Pause, 30 on, Pause,
Ende. Das ist eine krumme Sache.
Naja,
also was wollen wir damit bezwecken?
Man kann es ja auch, es ging darum in der Studie, dass du halt energetisch aufs gleiche Level kommst, wie wenn du 3-Minuten-Intervalle 2 Minuten machst zum Beispiel. Deswegen gibt es so krumme Zahlen. Aber man kann ja auch sagen, okay, ich muss keine 27 Sekunden fahren, sondern halt mach 30. Man kann sagen, du gehst 3 Minuten, 2 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, 30, 30, 30,
was
30.
Was mache ich in 2 Minuten? Was ist das für eine Intensität?
Achso, du beginnst mit EBs quasi.
Ich beginne mit EBs in der On-Phase. In der Off-Phase fahre ich?
Fatmax. Lit-Fatmax, irgendwas in dem Bereich. Du hast nur 3 Minuten Belastungszeit. Das heißt, bis da das VO2-System angetriggert ist, ist schon das Intervall fast zu Ende. Dann haben wir eine kurze Pause. Man kann diese 2 Minuten aus Erfahrung eines Coaches auch noch kleiner machen, hat er gesagt. Wenn du dann eine kurze Pause hast, meinetwegen eine Minute, kommt das System kurz runter. Wir sind wie bei dem Punkt vorhin. Wir lassen es nicht komplett runterfallen. Jetzt setzen wir das nächste Intervall drauf.
An der Stelle. Meine O2-Kurve geht runter.
Ja.
Was ist der Zweck dieser Pause da schon? Will ich da Laktat abbauen?
Ja, Laktat abbauen. Okay. Also das ist am besten Fall, dass du mit 1,5 Millimol, 2 Millimol wieder ins nächste Intervall gehst.
Okay.
Jetzt machen wir wieder auf die Intensität.
Ich reagiere aber schneller mit der O2.
Genau, weil sie nicht ganz so tief runtergefallen ist wie beim Einrollen. Gehst wieder hoch. Und es tut wieder weh. Jetzt machen wir wieder die Pause. Das ist ja das, was ich bei 40-20er rette durch den Tag. Nur das Schöne ist, statt 40 Sekunden, weil es ja sehr kurz ist, fährst du ja länger. Du fährst 2 Minuten. Oh, jetzt tut es wieder weh. Wir machen wieder Pause. Aber wir machen die Pausen kürzer. Dafür die Intervallintensität auch kürzer. Man muss ja nicht die krummen Zahlen nehmen. Man kann ja sagen, man macht dann irgendwie 5 Minuten Intervalle und dann geht man aber direkt in so eine Art 40-20er Protokoll rüber. Das finde ich super spannend, weil am Ende kommst du auf der Zeit, in dem Zeitstrahl, auf 12 Minuten Intervalle, 12 Minuten Dauer, 4 mal 12 Minuten klingt erstmal brutal hart, aber die Athleten sagen teilweise, ist echt witzig, es ist 50-50. Die einen sagen, es ist die Hölle, die anderen sagen, es ist total leicht.
Ja.
Ich kann noch nicht ausmachen, wer es leicht findet und wer es hart findet.
Hast du
noch nicht
ganz. Gemeint. Okay, hätte ich jetzt als nächstes gefragt, so, ob
leider
das
nicht.
Eher die einen Fahrertypen.
Hatte ich gedacht, aber ist es nicht. Vielleicht so ein bisschen auch Laktatkinetik, aber dann fährst du einen 12-Minuten Intervall und hat in dem Fall deutlich mehr Zeit oberhalb von 90% der VO2 Max als zum Beispiel dann die
gemessen
Intervalle.
Gemessen auch.
Gemessen auch. Ja, das war die Studie von Vakari, ich glaube eine italienische Gruppe. Die HIDITs hatten dann Time over 90% war 312 Sekunden in dem Fall, plus minus 207. Und die Long Intervals waren 179 Sekunden. plus minus 145. Ja. Es war ein signifikanter Unterschied zwischen 3-Minuten-Intervalle oder halt auch 40-20er.
Ja. Was eigentlich eine geile Intervallform ist, ich glaube, man kann es auch ein bisschen spielerisch gestalten, genau wie Over-Unders. Das ist so ein typisches Ding am Berg. Wenn du jemanden hast, der dich da pacen kann,
ist das,
glaube ich, richtig geil.
Das muss richtig Bock machen.
Das muss richtig Bock machen. Der muss aber ein richtig gutes Gefühl dafür haben, was er da vorne fährt, wie er die Pausen gestaltet und wie er dich dann sozusagen maximal dahin ziehen kann, dass du dass du da möglichst viel Zeit über 90%
bringst. Genau, das ist so ein bisschen auch, wenn du was drumherum hast, glaube ich, wäre es auch einfacher. Stimmt,
jemand Rollertraining wäre richtig
Ich wollte gerade sagen, Rollertraining wäre cool, wenn du dann als Coach neben richtig guten Fahrern herfährst und sagst on, off, on, off, dass du auch so ein bisschen forciert wirst, das zu tun.
Dass du ihm auch noch ein bisschen coolen Monoxid mitgeben kannst.
Genau. Den Schlauch direkt an der Maske. So, wir können den Schlauch von unserer Spiro dann einfach umbauen. Das wäre richtig gut. Nee, ich würde auch dann sagen, dass man bei Swift Race eigentlich diese Dynamik hätte. Es ist teilweise nur zu intensiv mit zu langen Pausen dazwischen.
Ja, das ist ja das Ding. Du kannst es beim Swift Race nicht steuern. Manchmal ist es halt so.
Da fällt mir eigentlich auch noch eine Story von letzter Woche. Mach also weiter.
Ja, also du kannst beim Swift Racing nicht richtig steuern. Das ist ein bisschen nervig. Aber wenn du jemanden hast, der auf dem Roller fährt, oder wenn er stark, in meinem Fall können das auch Menschen ganz einfach machen.
Menschen
gucken dann einfach auf ihre Wattzahlen. Wenn sie meine Wattzahlen wissen, was ich fahre, oder im besten Fall fahren die einfach mit und koppeln das zu meinem Powermeter und sagen so, okay, jetzt fährt er gerade das und das, da wollen wir ihn halten. Jetzt geben wir ein bisschen.
Ja, und also, ich finde es cool, weil es auch ein bisschen diese Rennspezifik widerspiegelt. Ne? Dieses, mittlerweile wird nicht mehr so gefahren am Anstieg, aber früher war es mehr dieses On-Off, On-Off, dieses Hin und Her. Und das ist genau das, was trotzdem ein Radrennen dich teilweise erwartet. Ja. Finde ich cool.
Interessant. Was ist deine Story?
Ich war motiviert letzte Woche, Wochenende. Das habe ich noch gar nicht erzählt.
Nee.
Ich war motiviert auf der Rolle und das war Samstag. Und ich hatte die ganze Woche so ein Scheißtraining, wo ich dachte so, oh, irgendwie habe ich nichts gemacht. Ich habe Bock jetzt. Ich habe Zeit heute. Ich mache heute richtig Trainingstag. Dann ich in meine Buddies-Gruppe geschrieben, hier, Swift Race, jemand Bock? Niemand sich gemeldet. Ich sag, komm, leck mich doch alle. Geguckt, wo gibt's ein Swift Race, wie viele Leute sind am Start. Und dann bin ich am Donnerstag habe ich schon ein Swift-Rennen gefahren. Loop the Loop, die Runde. Ist eigentlich ganz nett. Hab's schon verkackt im Finale, bin Zweiter geworden aus der kleinen Gruppe, weil ich war der Bessere, ich hab's aber verkackt. Und dann bin ich Samstag gefahren, habe mich eingefahren, eine halbe Stunde, dachte mir so, geil, Swift-Rennen, ich mach nochmal Loop the Loop. 25 Kilometer Swift-Rennen gefahren. Geil, Gruppe war relativ stark, auch ein paar Leute. Hab sie da verkackt, bin Dritter geworden, ganz knapp, weil's, Das ist der Swift-Com, den du aber runterfährst zum Finale und dann Richtung Beach fährst. Du fährst aber nur von der Seite rein. Da hast du kurz flach und dann geht's in die Abfahrt. Und ich wollte dieses Flachstück nutzen, voll drüber gehen, weil dann kannst du in diese Abfahrt rein einfach Aerotag machen. Und dann auf der Ebene hast du noch 1 Kilometer, kannst du den Ziel retten.
Ja.
Habe ich gemacht, nur vom Timing zu spät. Das war ein bisschen dumm. Dann bin ich das Rennen gefahren und hatte noch gute Beine und dachte mir so, ey, ich will noch mehr machen. Ich habe mich dann kurz ausgefahren, habe mich fürs nächste Rennen angemeldet. Und dann hat er dann gesagt, komm, wenn ich mir das anmelde, dann ziehe ich es auf jeden Fall auch durch, weil ich fahre es nicht zu Ende.
Ja.
Half PRL London.
Ja.
Also nochmal einen 68-Kilometer-Rennen draufgesetzt. Mit Junge. Ausfahren war ich am Samstag bei 3,5 Stunden auf Swift, 110 Rennkilometer.
Krass.
Ja, bin viermal den Anstieg da in den Boxhill gefahren. Waren 150 Starter, alle Klassen waren zusammen. Also ich dachte, ich kann ein bisschen cruisen und fahre halt diesen da 5 Minuten hoch und
cruise
dann
halt mit. E-A-Fahrer. Das heißt, dass
ich habe mich auf B, es waren Punkte, ich konnte mich bei B einsortieren. Ja, aber es war dumm, weil alle kamen in einen Peloton zusammen.
Ja,
das heißt, du hast 150 Fahrer in einem Peloton.
Fahren halt die A-Fahrer trotzdem.
Ja, mit B und C und allem. Also du musst halt von vorne. Und dann wurde der erste Anstieg halt so gefahren, dass ich an irgendwie 18. Stelle gedroppt wurde. Und dann habe ich eine kleine Gruppe gefunden. Dann war es ganz okay. Aber irgendwann merkte ich, ich bin so grau. Ich habe mir 2 Gels reingedacht. Das war so leer, so empty. Aber ich war so motiviert. Am Ende des Tages hatte ich wirklich 110 Kilometer. Ich war todesgrau. Aber es hat richtig Bock gemacht. Und am Samstag habe ich auch nochmal 2,5 Stunden Lit gefahren. Das war ein gutes Swift-Wochenende.
Ja, das ist schon geil. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Wenn du so mehrere Rennen hintereinander fährst, du merkst irgendwann, du bist einfach so leer.
Ja.
Weil diese Fatigue-Resistance ist irgendwie nicht so ganz so geil. Aber das ist, glaube ich, richtig gutes Training, wenn du das ein paar Mal machst. So, ich denke mal so vor allem in Richtung Februar, März.
Das habe ich auch gedacht.
Wenn du so an Wochenenden, wo keine Rennen sind, einfach sagst, jo, boah, ich fahre mir jetzt einfach mal die Seele aus dem Leib hier.
Am Ende bin ich halt auch bestimmt gesammelte 30 Minuten Hit EB und mehr gefahren, weil der eine Anstieg war mal 5 Minuten. Klar, ich war ermüdet irgendwann.
Ich weiß nicht, ob du das überhaupt so quantifizieren kannst.
Ja, es waren mal so 5 Minuten.
Ich würde einfach sagen, so ja, ich habe auf jeden Fall was gemacht.
Ich weiß, wusste halt 4 mal 5 Minuten und das andere Rennen. Das wusste ich halt noch. Aber ich habe auf jeden Fall was gemacht. Ich hatte Laktatkinetik trainiert. Irgendwann kommst du in so guten Flow rein und es macht auch Bock, da einfach diese Gruppe zu fahren und noch mehr aufs wir haben es gemacht, Swift Pacing, Swift Auge zu fahren.
Ja.
Wie kann ich noch effizienter hier fahren? Wo kann ich drüber drücken, um dann halt zu entspannen und zu chillen? Ich bin in dieser ganzen Woche, bin ich dreimal Loop the Loop schon das Rennen gefahren, aber nicht auf Rennen, sondern immer nur zu gucken, wie kann ich noch effizienter diese Strecke mit den anderen fahren? Wie kann ich die anderen flicken? Ja. Haben wir aber jedes Mal selber im Finale halt einfach selber ein Bein gestellt. Naja.
Ja, aber das macht dann Spaß, wenn du so wächst an diesen Stellen.
Ja.
Ja, willst du nochmal zusammenfassend was sagen? So, du hast gesagt, es gibt verschiedene Fahrertypen. Für unterschiedliche Fahrertypen gelten unterschiedliche Mengen an Hit-Training.
Ja.
Vor allem spannend fand ich dann aber auch jetzt mal die Zusammenfassung so, ey, was möchtest du eigentlich erreichen? Ja. Kannst den Link vielleicht mal in die Shownotes packen hier, dass man da auch mal diesen Entscheidungsbaum sehen kann. Was möchtest du denn abschließend noch zu dem Thema sagen?
Es kann, also der Aufhänger war so ein bisschen gerade auch Thema Diagnostik bei den Jungs, die ich da gemessen hatte. Und wenn wir so einen Kandidaten haben, der zum Beispiel 35% Entsättigung hat bei einem All-Out, was er fährt. Gut, es war ein Stufentest, kein Rampentest, also ihr könnt vielleicht noch intensiver fahren, aber der produziert ja auch nur 5 Millimol, wenn er All-Out fährt. Und ich sehe halt, 30% ist noch da an Sättigung da und ich kann dadurch vielleicht ableiten, dass ein gewisser Fast-Twitch-Faseranteil noch nicht so genutzt wurde, weil die würden den Sauerstoff wegziehen, aber sehe, das ist nicht da, das heißt, da fehlt es vielleicht ein bisschen an Leistungskapazität. Könnte ich überlegen, wie kriege ich diese Fast-Twitch-Fasern weiter ausgebaut, weil ich möchte seine Rate nicht unbedingt erhöhen, so ist es ja erstmal gar nicht verkehrt, aber wenn ich es hinbekomme, wenn er Fast Twitch rekrutiert, dann mehr im 5-Minuten-Bereich unterwegs zu sein, sagt er auch, das ist ein Problem von ihnen. Die Leute fahren weg und er fährt dann richtig stark hinterher, aber es bringt ja nichts. Dann kann ich überlegen, okay, welche Intervalle bringen mich da hin? Und das sind dann weniger die 40-20er. Ja. Er fährt auch viel 20-Minuten-Intervalle. Ich würde auch schon sagen, das ist auch zu wenig intensiv. Dann lieber sagen, in dem Fall bei ihm wären es halt auch 84 Watt, aber halt 5 Minuten 84 Watt drauf kloppen und dann halt wieder Pause, Laktat produzieren. In dem Fall würde ich sogar nochmal individueller reingehen und sagen, ich will ja dein System ausbauen, dein Fast-Switch-System, nicht ermüden, machst du mir längere Pausen dazwischen. Also lieber 6 Minuten und 8 Minuten Intervalle mit längeren Pausen, das, was wir eher nicht machen sollten, aber er soll ja Laktat produzieren. Und mal gucken, ob man darüber halt einen Weg finden kann, wie man das freischalten kann.
Ja, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass die Effizienz nicht irgendwie sich in die falsche Richtung entwickelt. Ja. Das ist immer so ein Trade-off.
Genau, und so ein bisschen, deswegen bin ich auch Fan davon, das Ganze immer blockartig zu machen.
Ja.
Genau. Und dann halt so ein bisschen, du hast schon vorhin gesagt, ne, auch da überlegen, wo will ich hin, welches Rennen fahre ich. So, und jetzt kann auch ein Ultrafahrer Hit Decrees 40-20er fahren und so weiter, aber irgendwann sollte er vielleicht mehr diesen weniger anaeroben Stimulus reingehen, längere Intervalle mal fahren, weniger Laktat produzieren mit 40-20er zum Beispiel und dann sich in die Sweet Spot Richtung orientieren für seine Ultrarennen.
Okay, also die Basis ist zu wissen, was möchte ich machen und was kann ich aktuell.
Genau.
Wie wenig aufgestellt.
Ja, und ein Punkt, weil ich jetzt auch diese Frage hatte, Thema Hitwoche, würde ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, Praktikabilität. Das heißt, wenn ich 5 Einheiten fahren möchte, 2er-Block Hit, also Tag 1, Tag 2 ist Hit, Tag 3 ist Ruhe, Tag 4 ist Hit, Tag 5 ist Ruhe und 6, 7 ist wieder Hit. Praktikabilität finde ich ist, lange Laktat produzierende Intervalle an Tag 1, wo ich dann immer so das anaerobe System auch nutzen muss. Nächsten Tag kann ich 40-20er fahren, also das, was erfahrungsmäßig am besten funktioniert. Dann kommt ein Entlassungstag, dann wieder EBs, dann kommt ein Entlassungstag und dann wieder EB beginnend und dann wieder 40-20er oder 30-30er hinten drauf. Ich sag mal so 30-30er, sagt man, gehen immer noch. So, wenn du 40-20 nicht machen kannst, dann switchst du auf 30-30er. Ja. Und das ist dann halt diese Praktikabilität, um diese Woche gut zu schaffen. Und das würde ich auch nochmal so reinbringen. Wenn ihr da Infos haben wollt oder eine Vorlage, wir haben das halt in einem VZ Max Booster Trainingsplan bei uns fertig erarbeitet. Also da haben wir ob 4, 8 oder 12 Wochen eigentlich fertige Pläne zum Anschauen.
Ich habe jetzt tatsächlich sogar Bock, gerade 30-30er. Mich mit den 30-30ern wieder so ranzutasten. Da bist du
so Freund von, ne?
Ja, so mal erstmal gucken mit den 30-30ern, weil das kriegst du immer, wenn du sagst, kriegst du immer irgendwie hin.
Ja.
Vor allem, glaube ich, als Fahrertyp, der ich bin, die kriegst du immer irgendwie weggewuppt, weil die Pausen sind schön lang, es sind dann, machst 3x6, 30-30, ja gut.
Ja.
Hast du gedacht, oh, jetzt habe ich VZ Max Training gemacht oder Hit-Training.
Ja, und, und ich habe in der nächsten Woche vielleicht eine Studie für dich von Urianstart mit auch wieder Ronestart, ob vielleicht 60-60er auch interessant sein könnten für dich. Aber das ist ein Thema für nächste Woche.
Na gut, dann sind wir durch. Nächste Woche, können wir mal gucken, ob wir den Podcast machen, aber...
Ah ja, stimmt.
Ist ja dieses Weihnachten, ne? Aber ja, vielleicht gibt es eine Folge für alle Leute, die Bock haben.
Wir halten es mal offen, würde ich sagen.
Wir halten es mal offen, weil du merkst jetzt gerade selber, dass Weihnachten eigentlich ist.
Habe ich vergessen.
Hast du vergessen. ansonsten, falls wir keine Folge machen, bedanken wir uns wieder fürs Zuhören im ganzen Jahr. Aber ja.
Genau, checkt bitte hier Video aus, Lotto Kernos Team, unabhängig von den Daten, die ich dann gezeigt habe. Es ist einfach, ich muss sagen, es ist ein geiles Video geworden. Habe ich, da war ich echt gestern bis 11 Uhr abends dann Video geeditet und ich muss sagen, bin sehr happy damit. Und nochmal letzte Info, denn es ist Weihnachten und jetzt haben wir ein bisschen ein paar besinnliche Tage zum Nachdenken, dem Liebsten der Liebsten nochmal ganz kurz das letzte Geschenk zu geben und dann so ein bisschen ein paar Bonuspunkte zu sammeln, weshalb du Ende Februar bis Anfang März 2 Wochen auf Mallorca unterwegs bist, mit dem Science-Team und zu Hause nicht sein kannst, denn da ist unser Science-Trainingslager, wenn du Bock hast, sei doch mit dabei. Wir bringen dir bei, ob du 30, 15 oder 60, 60er fahren sollst. Messen mal Laktat auf der Strecke. Für alle Infos checkt mal das Video aus. Wir hätten Bock, mit euch gemeinsam zu trainieren in Alcudia. 2 Wochen volle Science-Experience mit kompletten Programmen, Trainingsprogrammen gemeinsam mit uns. Ob Workshops, Kurventechnik oder halt Renntechnik oder Training, wir machen komplette Programm für dich. Wird, glaube ich, eine coole Zeit und für Infos schreibt uns gerne bei Fragen und denkt mal drüber nach und versucht jetzt mal das Ganze, ne, das schön aufzubauen mit einer Argumentation. Jetzt ist eine super Grundlage. Wenn der, die Liebste zu Hause, richtig happy ist, danach auch Weihnachten, Schatz, ich bin mal kurz weg.
Für 2 Wochen.
Ich komme dann wieder.
Gut.
Mit einer höheren Form.
Mit einer größeren Form. Das ist ein schöner Abschluss. Wir drücken jetzt hier mehr auf Stopp. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und frohe Weihnachten
nächste Woche. Ciao.
Tschüss.